Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Also ich bevorzuge Transparenz und klare Ansagen.
Sabine Lautenschläger, die deutsche Direktorin der Europäischen Zentralbank. Die Ankündigung, dass sie vorzeitig zurücktreten werde, war eine klare Ansage. Wir berichten und analysieren diesen Rückzug aus der Notenbank in dieser Sendung, in der wir außerdem auf die wirtschaftliche Situation in Österreich schauen. Am Sonntag wird dort ein neues Parlament gewählt und in der wir, wie immer, für Sie in die Wirtschaftskommentare der Zeitungen schauen. Zunächst aber zur EZB. Dass Deutsche vorzeitig bei der Notenbank das Handtuch werfen, hat schon eine gewisse Tradition. Der ehemalige EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und nach ihm sein Nachfolger Jörg Asmussen verließen das Direktorium vorzeitig. Nun also Sabine Lautenschläger aus Frankfurt, berichtet Brigitte Scholtes.
A foggy day, ein nebliger Tag. Mit dieser Musik wurde Sabine Lautenschläger vor 5 Jahren als Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank verabschiedet. Neblig bleiben auch die Gründe für ihren gestern verkündeten Rücktritt als EZB-Direktoriumsmitglied. An den Finanzmärkten hatte man damit überhaupt nicht gerechnet. So meint etwa Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland.
Der Rücktritt von Frau Lautenschläger hat mich extrem überrascht, weil sie eigentlich normalerweise nicht so aussieht wie jemand, der frühzeitig aufgibt. Sie ist auch jemand gewesen, der zwar immer die Kritik geäußert hat und auch sehr offen gewesen ist über die Sachen, die ihr nicht passen bei der Geldpolitik der EZB, also vor allem das Anleihenkaufprogramm. Man hatte auch keine Anzeichen gesehen, dass sie jetzt wirklich so ein hohes Frustniveau hat, dass sie kurzfristig eigentlich alles hinschmeißen würde.
So beschrieb sie auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann schon vor einigen Jahren.
Liebe Frau Lautenschläger, es war mir immer eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Fachlich wie persönlich. Ich hatte immer das beruhigende Gefühl, Sie haben alles im Griff.
Von privaten Gründen jedenfalls ist nichts zu hören. Eine offizielle Begründung für ihren Abschied gut 2 Jahre vor Ablauf ihres Vertrags gibt es auch nicht. Die 55-jährige Juristin gilt eher als Kämpferin, als eine, die sich gern auseinandersetzt, wie sie bei ihrem Bundesbankabschied auch über sich selbst sagte.
Lieber Herr Weidmann, wir haben vermutlich in diesen 3 Jahren weit mehr über Ziele und Grenzen, Inhalte und Instrumente in der europäischen Geldpolitik gesprochen, diskutiert, mit anderen gestritten, als unsere Vorgänger das in 10 Jahren davor getan haben.
Diese Bereitschaft zur Diskussion, das Hinterfragen von Positionen, der juristische Sachverstand, all das prägte ihre Arbeit, die bei der Finanzaufsicht BaFin begann. Dort war sie aufgestiegen zur Exekutivdirektorin für Bankenaufsicht, bevor sie zur Bundesbank wechselte und auch dort für die Bankenaufsicht zuständig war. Als Direktoriumsmitglied der EZB war sie bis Anfang dieses Jahres auch Vizepräsidentin der EZB-Bankenaufsicht. Die Geldhäuser im Euroraum begleitete sie mit strengem Blick und mit gelegentlichen Mahnungen, es mit dem Jammern über die niedrigen Zinsen nicht zu übertreiben. Denn die schmälerten schließlich nicht nur die Gewinne.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dadurch die Refinanzierungskosten für die Institute geringer werden. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, diese niedrigen Zinsen sollen dafür sorgen, dass es mehr Wachstum gibt im Euroraum.
Es mag die Frustration über den geldpolitischen Kurs der EZB sein, der sie zu ihrem Rücktritt bewogen hat. Das Gefühl, mit ihrer Kritik, vor allem am Anleihekaufprogramm, nicht durchzudringen.
Ich bin ja nicht die Einzige, die das entscheidet.
Wer die streitbare, aufrichtige Juristin nun ersetzt, das wird in den nächsten Wochen diskutiert werden. Einer der 6 Sitze im Direktorium, das die Geschäfte der EZB führt, war bisher jedenfalls immer den Deutschen vorbehalten.
Und wir nehmen den Bericht von Brigitte Scholtes mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Jan Plate begrüße. Herr Plate, ist man denn auf dem Parkett vom Rücktritt Sabine Lautenschlägers überrascht worden?
Also da ist mancher schon auch überrascht, bedingt überrascht. Und andererseits ist schon auch zu hören, dass es eben als Paukenschlag gesehen wird. Und das verunsichert wohl manchen Marktteilnehmer schon auch ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall Thema.
Das wollen wir auch vertiefen. Ist es jetzt nur ein Personalwechsel, ein Paukenschlag, wie Sie sagen, oder ist das sogar ein geldpolitisches Signal?
Ja, das Börsengespräch mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, möchte ich führen und ihn zunächst auch mal fragen. Überrascht Sie der Rücktritt und was sind aus Ihrer Sicht die Gründe?
Klar hat mich dieser Rücktritt überrascht. Es war zwar bekannt, dass sie gegen die Anleihekäufe ist. Es war auch bekannt, dass sie gegen die Wiederaufnahme der Käufe war, was ja letzte Woche entschieden, das vor einiger Zeit entschieden worden war von der EZB. Aber dass sie jetzt zurücktreten würde, das hätte ich nicht gedacht.
Und der Hauptgrund ist aus Ihrer Sicht eben das wiederaufgenommene Anleihekaufprogramm, das ja auch erstmal zeitlich unbegrenzt laufen soll.
Ja, wir wissen es nicht genau, es wurde nichts gesagt, aber es liegt nahe, dass das auch ein Protest war gegen die sehr lockere Geldpolitik der EZB, zumal die Juristin und Bankenaufseherin im EZB-Direktorium zuletzt nur noch zuständig war für Zahlungsverkehr und Statistik.
Dennoch, Frau Lautenschläger, haben alle Banker sehr ernst genommen, haben stramm gestanden. Sie hatte einen sehr guten Ruf. Wird man so jemanden wiederfinden, wo ihr bedingt auch der deutschen Bundesregierung für eine günstige Finanzierung und ihre schwarze Null eine lockere Geldpolitik ganz gelegen kommt und man sozusagen eben nicht nur auf die Italiener und Südländer schimpfen kann?
Ja, es gibt sicherlich auch in der zweiten Reihe in der Bankenaufsicht sehr gute Leute, die nach vorne treten können, so wie das damals ja auch Frau Lautenschläger gemacht hat. Aber es ist sehr, sehr unsicher, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin werden wird. Denken wir an die Diskussion über die Nachfolge von Mario Draghi. Keiner hat es auf der Pfanne gehabt, dass am Ende Frau Lagarde, es wurde eine ehemalige Finanzministerin aus Frankreich. Also das ist sehr, sehr offen.
Trotzdem möchte ich ein bisschen Name-Dropping machen. Es versuchen als Namen sind die Professorin Isabel Schnabel, die Ökonomin Elga Bartsch vom amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock oder auch Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch zu hören. Wer wäre Ihre Wunschkandidatin, wo Frauen in der EZB ja auch rar sind?
Also ich vermag da keine Empfehlung abzugeben, möchte das auch nicht. Aber ich glaube, dass die Bundesregierung sicherlich keinen ausgesprochenen Befürworter der lockeren Geldpolitik schicken würde in das Direktorium, weil das doch in Deutschland wohl unpopulär wäre.
Nun ist das nicht der erste Rücktritt bzw. nicht das erste Zurückziehen von Deutschen aus der Europäischen Zentralbank. Davor hat sich eben Jörg Asmussen aus wohl eher privaten Gründen zurückgezogen, während Jürgen Stark und Axel Weber sehr kritische Geister waren. Ist es wirklich von Vorteil, wenn sich diese sehr kritischen Geister zurückziehen?
Nein, das ist überhaupt nicht von Vorteil. Also jedes Gremium braucht unterschiedliche Meinungen, braucht auch meinungsstarke und auch analytisch starke Vertreter. Und das war damals ein echter Verlust für den EZB-Rat, genau jetzt, wie es auch das Ausscheiden von Frau Lautenschläger sein wird.
Die neue EZB-Chefin und Französin Christine Lagarde war früher Finanzministerin. Wird die EZB politischer und auf diese Weise weniger unabhängig, aber gerade in Zeiten, in denen eigentlich über mehr Unabhängigkeit gesprochen wird?
Also auf dem Papier ist die Europäische Zentralbank äußerst unabhängig, aber in den letzten Jahren haben die Regierungen immer mehr ehemalige Politiker in den EZB-Rat geschickt und Frau Lagarde ist auch eine ehemalige Finanzministerin, wird als solche natürlich Verständnis haben für die Wünsche der Finanzminister aus den hochverschuldeten Ländern im Süden der Währungsunion, was ein Grund ist, warum ich glaube, dass es bei der grundsätzlichen lockeren Ausrichtung der Geldpolitik unter Lagarde bleiben wird.
Ist das also nur ein Personalwechsel oder ist der Rückzug auch ein geldpolitisches Signal?
Es ist insofern ein geldpolitisches Signal, als da vermutlich auch Protest von Frau Lautenschläger dahinter steht. Aber es wird an der zukünftigen Geldpolitik nach meiner Meinung leider nichts ändern. Denn es gibt im EZB-Rat eine strukturelle Mehrheit von Mitgliedern für diese lockere Geldpolitik. Und zudem ist die Führung der EZB, wie wir jüngst erst gesehen haben, auch bereit, auch sehr umstrittene Entscheidungen wie die Wiederaufnahme der Anleihekäufe gegen massiven Widerstand durchzudrücken. Und dabei wird es bei einer Frau Lagarde vermutlich bleiben.
Dankeschön. Wir werden noch drüber sprechen. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Lassen Sie uns noch auf den DAX schauen, Herr Plate. Es gibt Spekulationen um Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Washington und Peking im Handelskonflikt. Ist das ein Thema heute bei Ihnen?
Das ist Thema und hilft im Moment erstmal wieder dem DAX zu einem Plus von einem 0,5% auf 12.296 Punkte.
Die Lufthansa-Aktie ziemlich im Aufwind in den letzten Tagen. Man muss es so sagen, sie profitierte von der Thomas Cook-Pleite. Heute auch?
heute nicht. Heute -2%, unter anderem aber auch wegen der britisch-spanischen Fluggesellschaft IAG, Mutter von British Airways. Da wurden die Jahresziele gesenkt.
Und während wir hier sprechen, berät der Aufsichtsrat der Commerzbank über den Umbau. Ist da schon was nach draußen gedrungen?
Bisher noch nicht. Die Commerzbank-Aktien mit einem -1%, Deutsche Bank-Aktien -1,5%.
Dann der Autozulieferer Hella hat heute Morgen seine Quartalszahlen vorgelegt. Wie kamen die denn an?
Die kamen zunächst nicht so gut an. Dann gab es zuversichtliche Aussagen vom Hella-Chef in einer Telefonkonferenz. Jetzt die Aktie mit einem kleinen Minus von 0,25%.
Dann noch der Euro, die deutschen Anleihen, der Goldpreis und heute vielleicht auch noch mal wieder ein Blick aufs Öl.
Ja, die Einigung, die Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, weniger Konjunktursorgen, das Öl wird etwas teurer, Nordseesorte Brent kostet rund 10 Cent mehr, der Euro fällt auf 1,0933 $, die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt, dementsprechend steigt die Rendite auf -0,58% und der Goldpreis, der verliert deutlich im Vergleich zu gestern Mittag, geht es da um gut $20 nach unten, der Goldpreis, der notiert bei rund 1.507 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plate. Und Themenwechsel. An diesem Sonntag wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. Der Grund: Ende Mai wurde die Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz von der Volkspartei ÖVP im Zuge des Ibiza-Skandals durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Österreich ist uns so nahe, dass wir selten auf die wirtschaftliche Situation unseres Nachbarlandes schauen. Heute wollen wir das tun, mit Hilfe unseres Korrespondenten in Wien, Clemens Fehrenkotte. Vor der Sendung habe ich Clemens Fehrenkotte gefragt, ob es in Österreich auch, wie hier in Deutschland, die Sorge vor einer Rezession gibt.
Die gibt es nicht, Herr Kindermann, insofern, als dass gerade auch heute Morgen die neuen Statistikdaten für das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2019 veröffentlicht worden sind, hier von der Statistikbehörde. Und daraus geht hervor, dass das nach wie vor die österreichische Wirtschaft wächst. Im ersten Quartal waren das 0,5%, jetzt für das Quartal bis Ende Juni 0,3%. Insgesamt sagt man auch, dass der private Konsum hier unverändert Stütze ist und auch kräftig ist. Aber natürlich sieht man auch die, sag ich mal, internationalen Dämmnisse, die wir natürlich auch in anderen Ländern kennen. Natürlich gerade auch so eine exportorientierte Wirtschaft wie die österreichische schaut natürlich nach Großbritannien, schaut natürlich gleichermaßen auch an den Handelsstreit zwischen den Amerikanern und Chinesen. Aber unterm Strich, so eine Rezessionssorge, wie sie in Deutschland zuweilen auch zu ersehen ist, die gibt es hier in dem Umfang nicht.
Die letzte Regierung aus ÖVP und der Rechtspartei FPÖ hat immerhin den ersten Etatüberschuss seit Jahrzehnten erwirtschaftet. Kann man denn sagen, dass die Wirtschaftspolitik der letzten Regierung erfolgreich war?
Dafür war letztendlich die Regierungszeit dieser schwarz-blauen Koalition aus Volkspartei und Freiheitlichen zu kurz, buchstäblich, als dass man da ein Urteil fällen könnte. Sie haben einige Sachen angepackt. Die Steuerreform haben sie angepackt. Die ist allerdings im Zuge des Zerfalls nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos nicht mehr zustande gekommen, nicht mehr durch den Nationalrat gekommen. Von daher ist das mit Sicherheit eine große Aufgabe für die nächste künftige Bundesregierung in Wien. Das Zweite ist, man hat sich nicht sehr, sehr stark gemacht bei der Frage, in die staatlichen Strukturen, auch föderalen staatlichen Strukturen Österreichs, also im System zu sparen, wie immer der ehemalige Bundeskanzler Kurz sagte. Da war man relativ zurückhaltend, also das ist das Zweite. Und das Dritte insgesamt war ein großer Reformelan, nicht zu verzeichnen. Das waren zum Teil Ansätze, aber sicherlich auch einem großen Teil Verkaufe, Marketing.
Ja, bleiben wir beim Reformelan. Wer in Österreich lebt, der kann sich ja häufig über hohe Altersbezüge freuen. Die Menschen werden auch in Österreich älter. Quersubventionen aus dem Bundesetat für Rente und Pflege sind nötig. Aber bisher hat sich keine Regierung in Wien an eine große, wir sprachen eben über die Steuerreform, an eine große Rentenreform gewagt. Warum nicht?
Das ist einfach viel zu heikel, weil das die heilige Kuh der Österreicher und Österreicherinnen ist. Denn nach wie vor gehen hier die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen genauso wie Anfang der 1970er Jahre mit 61 Jahren bei den Männern und 59 Jahren bei den Frauen in Rente, bei steigend hoher Lebenserwartung. Die beiden bisherigen Regierungsparteien bis Mai haben das erstmal ausgeklammert. Man sagt, das ist sicherlich ein Problem. Dann hatten wir nach dem Zerfall der alten Koalition ein sogenanntes freies Parlament, in dem es also im Nationalrat, heute ist die letzte Sitzung dort, keine Regierungs- und Oppositionsfraktionen gibt. Und alle hatten vorher gewarnt, das ist mal ein offenes Messer sozusagen, das kann sehr, sehr teuer werden. Und es sind in den vergangenen Tagen auch nochmal üppigst Rentenerhöhungen für die Pensionäre beschlossen worden. Und zwar quer durch die Parteien hinweg. Insofern lässt das nach den Wahlen nicht einen großen Reformelan vermuten, dass man also das Thema Rente angeht.
Mit der österreichischen Wirtschaft haben wir Deutsche ja ganz augenfällig zu tun, wenn es um Tourismus geht. Viele Deutsche arbeiten sogar in dieser Branche bei unseren Nachbarn. Fremdenverkehr findet in Österreich im Gegensatz zu anderen Tourismusländern ganzjährig statt. Wie ist denn da die wirtschaftliche Situation?
Die ist unverändert gut und jedes Mal von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr steigend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also insgesamt seit, was weiß ich, 10, 15 Jahren bleibt der Anteil des Tourismussektors am Bruttoinlandsprodukt immer konstant. Das sind 6-7%, Pi mal Daumen. Aber was die Ankünfte von in- und ausländischen Touristen angeht, Übernächtigung, Übernachtungszahlen, das ist etwas, was Zuwächse stets verzeichnet. Man muss allerdings auch sagen, Sie haben es angesprochen, wenn man sagt, das ist ein ganzjähriger Tourismus, richtig. Aber dann auch, wenn man sich anschaut, die Bettenauslastung jeweils im Winter und im Sommer sind ungefähr gleich und die liegen bei, festhalten, nur 37%.
Ein anderes markantes Kennzeichen der österreichischen Wirtschaft ist der hohe Anteil erneuerbarer Energien an der Energienutzung. Ist Österreich da schon weiter als wir hier in Deutschland?
Ja, und das ist sicherlich natürlich auch den geografischen Umständen geschuldet, denn es gab und gibt hier traditionell einen großen Anteil der Wasserkraft an der Energieerzeugung. Insgesamt liegen also die erneuerbaren Energien bei ungefähr 32-33%. Und wenn man sich das anschaut, jeweils nach dem Stromverbrauch, wie ist der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch, da liegt Österreich im europäischen Vergleich weit, weit vorne. Und wie gesagt, ich habe es angesprochen, ist größtenteils Wasserkraft. Es ist allerdings auch feste Biomasse und auch ein Ausbau von Wind- und Photovoltaik.
Vielleicht noch ganz kurz, Sebastian Kurz ist ja vielleicht der jüngste Altkanzler überhaupt, sollte er am Sonntag die Wahlen gewinnen. Was ist wirtschaftspolitisch von ihm zu erwarten?
Also es ist enorm schwer, da eine Prognose zu stellen. Deswegen, weil es wirklich ankommt, mit welcher Partei er eine Koalition bilden wird. Falls es zu einer Neuauflage der alten Regierung kommt, Schwarz-Blau zwischen Volkspartei und der FPÖ, dann dürfte es tatsächlich dazu kommen, dass also die, wir haben es eben schon mal angesprochen, Steuerreform angesetzt und umgesetzt wird, auch im Nationalrat. Das ist das eine. Das zweite sicherlich auch eine Reform der Krankenkassen. Das ist das zweite. Das dritte, er hat sich immer dafür ausgesprochen, auch bei einer Energiepolitik mit Augenmaß. Er lehnt also eine CO2-Steuer ab. Das müsse anders funktionieren. Falls er allerdings, und das ist der Einschub, aufgrund der letzten Tage und Geschehnisse innerhalb der FPÖ und des ehemaligen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache sich nach der Wahl überlegt, das ist zu heikel, noch einmal mit der FPÖ zu koalieren und dann mit den Grünen eine Koalition eingehen könnte, dann sind natürlich die Prognosen für eine Wirtschaftspolitik unter einem künftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz enorm schwer zu treffen.
Unser Korrespondent in Wien, Clemens Fehrenkotte, zur Wirtschaftslage in Österreich. Dort wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Vielen Dank. Die Konjunktur in Deutschland schwächelt zwar, wir sprachen gerade im Österreich-Interview davon, aber die Verbraucher sind dessen ungeachtet immer noch in Kauflaune, wie das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK meldet. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
Der GfK-Konsumklimaindex legte im September erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder zu. Grund sei, dass die Bürger keine Anreize zum Sparen hätten und das Geld entsprechend lieber ausgeben würden. Dies sei auch eine Folge der weiteren Zinssenkung durch die EZB, hieß es von der GfK. Für Oktober prognostizieren die Marktforscher daher auch einen weiter steigenden Wert. Zugleich dämpfte das Marktforschungsinstitut zu große Erwartungen, dass das gestiegene Konsumklima auf eine konjunkturelle Trendwende hinweise. Im vergangenen Monat war der Index konstant geblieben, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesunken war. Die Münchner Sparkasse kündigt zum Jahresende 28.000 Prämiensparverträge und begründet dies mit den Kosten durch die Nullzinspolitik der EZB. Außerdem behält sich die größte bayerische Sparkasse vor, vom 1. Oktober an von Neukunden mit Guthaben von mehr als 100.000 Euro auf Giro- oder Cashkonten Strafzinsen zu verlangen. Damit will die Münchner Sparkasse verhindern, dass ihre Einlagen zu stark wachsen. Das neue Osteuropa-Werk von Volkswagen soll in der Türkei entstehen. VW-Produktionsvorstand Andreas Trostmann sagte heute, dass der Konzern in finalen Gesprächen sei. Die neue Mehrmarkenfabrik mit einer geplanten Jahreskapazität von bis zu 300.000 Fahrzeugen und rund 4.000 Beschäftigten soll in Manisa nahe Izmir im Westen Anatoliens gebaut werden. Demnach soll Ende 2020 mit dem Bau begonnen werden. Der Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf mehr als 1 Milliarde Euro. Und noch eine Investitionsentscheidung hat VW gefällt. Nach Zwickau soll der Standort Emden das nächste reine Elektroautowerk von Volkswagen werden. Modelle mit Verbrennungsmotoren würden dort nicht mehr geplant.
Die Wirtschaftsnachricht mit Jessica Sturmberg. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ist der staatliche Überbrückungskredit für die Fluggesellschaft Condor sinnvoll? Diese Frage wird unterschiedlich von den Kommentatoren beantwortet.
Wenn die Politik versuche, Firmen zu retten, gehe das nur selten gut, schickt die Frankfurter Rundschau voraus. Beispiele für misslungene Rettungsaktionen sind Philipp Holzmann oder Air Berlin. Bei Condor liegt die Sache anders. Das Unternehmen ist im Kern gesund. Die drittgrößte deutsche Airline ist nur ins Trudeln geraten, weil der Mutterkonzern Insolvenz anmelden musste. Allein die Ankündigung einer Staatsbürgschaft schafft da Vertrauen. Alle können damit planen, dass es bei Condor weitergeht. Die Süddeutsche Zeitung lobt in diesem Zusammenhang das EU-Wettbewerbsrecht. Brüssel will verhindern, dass Staaten durch Beihilfen heimischen Firmen unbillige Wettbewerbsvorteile verschaffen. Das wird die EU-Kommission auch bei Condor gründlich prüfen. Die deutsche Politik darf maroden Firmen nicht helfen, bloß um öffentlichkeitswirksam Arbeitsplätze zu retten, die kurze Zeit später wieder in Gefahr sein können. Anders als im Fall Condor muss sie daher einen Überbrückungskredit für die deutsche Tourismustochter von Thomas Cook entschieden ablehnen. Hallo? Ist eine Fluggesellschaft zu retten nicht inzwischen noch weniger State of the Art als die Förderung von Schweinemastanlagen? Fragt der Tagesspiegel aus Berlin. Längst hat sich die Ansicht, dass Flugreisen nur in Ausnahmefällen anzutreten sind, so sehr verbreitet, dass sogar die GroKo die Verteuerung von Billigtickets in ihr Klimapaket aufgenommen hat. Dass ihr das offenbar sehr widerstrebte, zeigt nun glasklar die Condor-Rettung. Sollte man dieser Fluggesellschaft nicht besser freundliche Unterstützung beim Umbau zu einem nachhaltigen Landwirtschaftsbetrieb anbieten? Wenig überrascht über die Ablösung von ThyssenKrupp-Vorstandschef Kerkhoff zeigt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kerkhoff galt schon seit langem als Konzernchef auf Abruf. Die Dinge hätten sich anders entwickeln können, wenn er sich mit klaren Ansagen positioniert hätte. Stattdessen wirkte er wie ein Getriebener der Finanzinvestoren. Zum offenen Bruch kam es über die Aufzugssparte. Großanleger, Cevian vorweg, wollen Geld sehen und bestehen auf einem Komplettverkauf der Ertragsperle, während Kerkhoff lieber eine Mehrheit behalten hätte. Diesen Machtkampf hat er verloren. Die Zukunft des Konzerns und seiner 160.000 Mitarbeiter ist ungewisser denn je.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Ein Thema bei ihr: nach Todesfällen 3 Apotheken in Köln geschlossen.